Willkommen bei den Gänsefleisch-Brudis. Folge, weiß ich nicht, mit Daniel und
Sascha, die Nummer 3.
Die von Staffel 2.
Ja, genau, Volume 2.
So, Daniel.
Es hat wieder eine Weile gedauert.
Hier, pass mal auf, ich mach gleich mal ein bisschen. Ich mach mal Andi-Werbung jetzt gleich von Anfang. Habe ich entdeckt auf TikTok, ich weiß nicht mehr, wie der Kanal hieß, war eine junge Frau zu sehen, die hat das dann so ganz. Ich glaube, die saß im Auto. Also kennst du so Videos, wenn Leute sehr emotional aufgewühlt wirken möchten, dann nehmen die sich im Auto auf, weil das immer so aussieht, als würden die gerade aus einer sehr krassen Situation herauskommen und hätten jetzt zum ersten Mal wieder diesen Schutzraum und dann nehmen die direkt mal das Video auf. Aber also, vielleicht hat sich das
Muss ich jetzt erstmal was erzählen, Leute?
Genau.
So, weißt du sowas?
Ja, okay, aber vielleicht hat sich das mein Gehirn jetzt auch ausgedacht und die saß zu Hause, egal, die hat auf jeden Fall berichtet.
Aber das mit dem Auto ist eine schöne Idee, das ist eine super Werbung für Autos, weil du sagst, dein Safe Space, in dem du dich den Leuten mitteilen kannst, um die es geht, die wichtigste.
Ja,
krass, okay, ich dachte, du wolltest eine Anti-Werbung machen.
Also die Autowerbung würde ich dann aber, also Autowerbung mit Safe Space würde ich dann aber so gestalten, dass die Leute einfach mich nach der Arbeit filmen, wie ich nochmal bei Lidl halte und mir da irgendwelche Fastfood-Artikel aus den Backwarenregalen genommen habe. Und dann sitze ich da völlig verkrümelt auf meinem Fahrersitz. Das
Buffet vorne ausgerichtet und dann einfach erstmal halbe Stunde chillen auf dem Parkplatz von Netto.
Also Buffet ist ein schöner Euphemismus, aber gut.
Okay, was ist jetzt die Anti-Werbung?
Ja, Entschuldigung. Also die hat gesagt, dass gerade eben zwei Männer bei ihr waren. Man denkt sich sofort Männer in Schwarz vor, ne? Die sie darauf ansprachen, dass sie ja ihre Rundfunksgebühren gar nicht bezahlen würde.
Oh, hart.
Und da meinte sie, es sei so. Und die fragten dann wohl, ob das auch so bleibe oder ob sie vorhabe, das zu ändern. Mhm. Und sie sagte, sie habe nicht vor, das zu ändern. Und dann meinten sie, das wäre auf anderem Wege dann jetzt zu klären und sind wieder gegangen. Und dann hat sie sich eben noch sehr ausgelassen über Beitragszahlungen, bla bla bla. Und da haben die Leute ihr in den Kommentaren Empfehlungen eingeschrieben vom Beitragsblocker.
Der Beitragsblocker?
Jawohl. Okay. Mit unserer Lösung machst du jetzt Schluss mit der GEZ.
Oh.
Ein Team von spezialisierten Rechtsanwälten hat eine rechtlich wohldurchdachte Lösung. Rechtlich wohldurchdachte Lösung ist fett gedruckt, entwickelt, mit der bei dir keine Rundfunkbeiträge mehr von einem Gerichtsvollzieher durchgesetzt werden können. Jetzt kommt wieder was Fettes. Du zahlst einmalig 55,08 Euro, was wahrscheinlich, ist glaube ich nicht genau der Rundfunkbeitrag, ne? Quartal, aber ähnlich.
Egal. Naja, für 3 Monate zahlst du 48 Euro. Oder? 16 Euro oder was?
Ich glaube 17 Euro, egal. Okay, ja. Ich glaube 17 Euro pro Monat. Aber du zahlst einmalig 55 Euro so, und erhältst alle anwaltlich erarbeiteten Schreiben, um dich in 3 Schriftsatzwellen gegen den Rundfunkbeitrag zu wehren. Weitere Kosten durch uns entstehen nicht mehr. Das heißt also, da sitzt dann auf der Gegenseite bei der Behörde, ich weiß nicht, wie die Behörde heißt, GEZ-Stelle, sagen wir mal die GEZ-Stelle, sitzt dann da und beantwortet immer die gleichen Schreiben, setzt die gleichen Schreiben auf und weiß schon, wenn der Beitragsblocker aktiv ist, dann kriegt sie immer dieses automatisierte Schreiben zurück.
Ja.
Ja, und warum aber Anti-Werbung? Finde ich irgendwie ganz schön assi, muss ich mal so
ich
sagen.
Auch. Definitiv. Weil ich denke so, also ich zahle die jetzt ohne schlechtes Gewissen, weil ich auch die öffentlich-rechtlichen Medien viel konsumiere.
Ja,
also bei mir ist definitiv, dass da lohnt sich das Geld, was dort investiert wird. Andere weiß jetzt nicht, worüber die ihre Informationen herbekommen.
Ja, also ihr Argument war ja, und ganz viele von denen, die drunter schreiben, ist ja immer, also es gibt natürlich die ganz Extremen, die sagen, da werden nur Lügen erzählt und das kann man eh alles nicht glauben.
Ja.
Vielleicht können wir die ja...
Zahlt man dann auch noch.
Genau, vielleicht können wir die ja sogar mal ausklammern.
Mann.
Ja. Aber wenn das Argument ist, ich konsumiere das nicht, weil es mich nicht interessiert,
ja,
dann denke ich mir, das ist aber irgendwie ein schwaches Argument, weil es sind halt, also es ist ja so eine Leistung, die nur dadurch bezahlbar, in Anführungszeichen, ist, weil sie von allen Schultern getragen wird, wie halt eine Art von Steuer.
Ja, so, also würde ich sehen, also so hätte ich das auch
ordentlich. Ich würde jetzt auch mal behaupten, wenn ich jetzt mal ganz tief graben würde, finde ich bestimmt auch die ein oder andere Steuer, wo ich sage, oder die ein oder andere Leistung, wo ich sagen würde, davon habe ich auch gar nichts, persönlich.
Ja, Kirchensteuer oder sowas.
Ja gut, die bezahle ich ja jetzt auch nicht, ne? Aber irgendwas, so, aber es gibt natürlich öffentliche Dinge, die mich jetzt gerade also, im Moment nicht betreffen.
Also ich sag mal, Kirchensteuer in dem Sinne, wenn du sozusagen der Kirche beigetreten bist, aber nie hingehst.
Ja.
Sowas.
Sowas.
Wo das, aber die kannst ja, die kannst ja sozusagen umgehen, indem du dich wieder abmeldest.
Ja. Okay. Naja, und sei es halt irgendeine Pflegeleistung oder so, die ja auch gestützt wird, teilweise.
Pflegeleistung, die, das ist natürlich okay, so. Das ist ein Problem.
Okay. Und ja? Wenn man dann sagt, ich bezahle es aber nur noch für die Dinge, die mich jetzt angehen oder die mir Spaß machen, das ist echt kurz gedacht. Und vor allem, was ist denn die Idee von der Alternative, dass du dann nur noch Dinge hast, die finanziert werden von großen Konzernen, von einzelnen Menschen, die sehr viel Geld haben, also von dem Elon Musk zum Beispiel, der sich dann eben die Informationsmedien aufkauft und dann einfach bestimmen kann, was gesendet wird.
So wie es quasi.
Und dann sind das ja dann auch Leute, die lange an den Positionen bleiben und das ändert sich nicht. Wobei wir hier halt ein Mittel haben, dass, also dieser, ich glaube, das heißt, heißt es Rundfunkrat? Ich weiß nicht, ich erfinde jetzt einfach Wörter. Der Rundfunkrat, der quasi ja über die Inhalte mitbestimmt oder die zumindest abnicken muss. Da sitzen ja Politiker aus allen Parteien drin, aber auch Vertreter aus allen möglichen Verbänden. Was weiß ich, Zittauer Kleintierverein vielleicht oder so. Nee, das nicht, aber. Aber du hast halt verschiedene Gruppen, verschiedene Interessengruppen, die ja auch verschiedene Vorsitzende haben. Das Parteienpersonal ändert sich ja, fortlaufend, sodass du ja auch da immer eine Rotation drin hast, was Dinge angeht. Und eine bessere Kontrolle über ganz viele Programme kannst du ja gar nicht haben. Und dass es dann Dinge gibt, die man dumm findet oder wenn man sagt, der Beitrag ist trotzdem zu hoch, der müsste niedriger sein, kann man ja über alles reden, aber so dieses Prinzip finde ich blöd, zahle ich nicht oder will ich abgeschafft wissen. Das ist irgendwie kurz gedacht. Also das.
Ja, also so wie du es ansprichst mit den Sachen, dass man nur das zahlen würde, was man auch wirklich aktiv nutzt, das ist wirklich, wäre echt schwierig, manche Sachen irgendwo hinzubekommen.
Ja.
Gerade wenn du sagst Pflege.
Ich zahle ja Sabrina hier auch den Netflix-Account, ne? Muss man auch mal sagen. Guck das gar nicht.
Nützt du gar nicht.
Nützt ich gar nicht.
Da, ich denke, dass du immer wieder nicht bei Steuern. Okay, nee, aber interessanter Gedanke und eine schöne Werbung. Also die Leute machen ja heutzutage mit viel Geld.
Aber ja, dass du das
krass, dass es sowas gibt.
Geschäftsmodell?
Aber wie kommst du da drauf? Ist auf TikTok haben sie dir das?
Na, ich hab das
In deiner Bubble.
In den, ist meine Bubble. Das sind meine Homies jetzt.
Einfach die immer dagegen sind.
Ja.
Hauptsache dagegen.
Genau, Hauptsache dagegen. Ja, Geld sparen wegen mir. Also vielleicht können sich auch manche wirklich nicht leisten. Ich weiß nicht, ob es da Regelungen gibt dann, um das zu reduzieren und nicht zu zahlen. Aber ich denke mal. Ja,
ich finde mir das vorstellen. Auf jeden Fall, das ist das.
Ich finde, das ist eine sinnvolle Leistung. Und für das, was produziert wird, auch wenn vieles davon ich selber für Schrott halte, ist es auch ein guter Preis, solange es eben die alle zahlen. Ne? Ich meine, wegen mir könnten die alle Unterhaltungsprogramme wegen mir streichen, die aus Dingen bestehen, aus Schlagerstars bestehen, die dann abends bei Helene Fischer mit auftreten.
Weißt du, was mir letztens aufgefallen ist? Wir nutzt ja den Echo Dot.
Ja.
Und ich habe letztens ihr aufgetragen, dass sie ja bitte mal jetzt Kinderlieder spielen soll.
Ja.
Also wie oft ich dort parallel zu den Schlager-Songs bekomme, das ist schon echt auffällig. Und ich jetzt, meine These ist, Leute, die Schlager mögen oder Schlagersänger sind, okay, Schlagersänger, die mal Geld machen, aber die das mögen, die sind einfach noch so ein bisschen in der Kindheit.
Okay, oder so kennst drin, du, weißt oder du? Kennst du dich zu schlecht aus und es waren eigentlich Kinderlieder, die du für Schlager hältst?
Achso, kannst du sagen, ich dachte, das sind Ballermann-Hits.
Ja.
Also ich dachte wirklich, also was da kam, mit der Bus war drauf und runter und sowas,
ja.
Das ist ein Kinderlied.
Ja.
Ja, und dann ist
die Türen vom Bus gehen auf und zu.
Ja, genau.
Auf
und ja, und das kennt man auch anders. Deswegen, und nur solche Sachen, wo ich an solche Lieder da denken musste, dachte so, okay.
Verstehst du ja auch an das rote Pferd? Das hat doch auch, also viele von diesen Kinderliedern kriegen ja einen ganz anderen Touch, wenn die vom Wendler gesungen werden.
Definitiv. Ja, würde ich jetzt unterschreiben. Ich kenne jetzt sein ganzes Repertoire nicht, seine ganze Diskografie, aber ja, das, was ich gehört habe, war schon schlimm genug.
Ja.
Also das, aber ich meine, ich habe jetzt ein bisschen zu Klassik gefunden. Sowas, wo ich sage, so, ne, irgendwie Geigenmusik, das finde ich richtig cool. Das sage ich jetzt früher, lass mich mal vor 5 Jahren nicht.
André Rieu, hast du dir angeguckt?
Und, es gibt ja auch
David Garrett.
Klar. Also, nein, die richtigen Klassiker.
Sure.
Auf jeden Fall, da macht man ja auch so einen Wandel durch, dass man sagt, okay, was vor 5 Jahren kacke war oder vor 7 Jahren, da sagst du jetzt, okay, Mensch, kannst du doch jetzt länger als 5 Minuten hören. Und das hat mich bei Schlager, also Schlagersongs hat mich überhaupt noch gar nicht erreicht. Also, das finde ich grauenhaft. Also, es gibt ja dann auch jetzt so wie Bibi und Tina Songs. Und das, also ich muss immer wieder an dieses Jan Böhmermann-Lied denken von Schimpansko.
Ja.
Wo einfach dieses, so ein Grundrhythmus, so eine Grundmelodie, also einfach so ein Grundgerüst an popkulturellen Songs einfach immer da ist und immer wieder bedient wird. Und das Problem ist, irgendwas in uns triggert das, dass man immer irgendwie dort diesen Ohrwurm nicht erlöst wird.
Also
das wird
du, immer so ein Ohrwurm irgendwie. Ja, du willst halt direkt schlimm. Mit deinen Foxtrott-Künsten glänzen dann, ne?
Daniel. Dann lege ich, Elena, Entschuldigung, ich kann jetzt
ja, nicht. Ja, ich spielen. Kann.
1, 2, 3, 4. Jetzt geht's los. Mach mal Platz jetzt hier. Mach mal auf, ich muss jetzt, ich habe wieder die Vibes gespielt.
Aber jetzt wäre für mich die Frage, tauchen Bibi und Tina Lieder eher im Schlager-Sample auf? Also auf den Best of Schlager Playlists oder ist das schon Klassiker der Filmmusik?
Ja. tatsächlich sind die nicht so richtig schlagermäßig angehaucht. Es wird zwar deutsch gesungen, aber ja halt poppig.
Ja,
poppig. Deswegen
manchmal denke ich mir bei englischen Songs, die vielleicht ein bisschen älter sind oder auch solche Rhythmen bedienen, die hört man ja doch ganz gerne und dann erwische ich mich manchmal bei den Gedanken, vielleicht wäre das, ist das einfach nur englischer Schlager, den ich gerade anhöre. Und dann wird es peinlich, ne? Also so.
No also, Leuten, die sehr gut Englisch, also die deutschsprachig, muttersprachlich sind und Englisch sehr gut verstehen, ich glaube, das ist ganz schlimm. Ich glaube, man kann sich vieles nicht anhören von dem, was ich jetzt konsumiere oder konsumiert habe auch schon. Und das fand ich ganz interessant, ein YouTuber, den ich immer mal, wenn ich immer mal reinhöre oder reinschaue, der hat letztens was Interessantes gesagt, und zwar, dass die Charts derzeit 70% Cover sind.
Ja.
Und er das aber auf der einen Seite sehr cool findet, weil...
Also sind das Cover oder Remixes? Das ist ja ein bisschen Unterschied.
Oh Gott. Das ist eine gute Frage. Ich glaube... Ich wüsste jetzt gar nicht den Unterschied zwischen Cover und Remix. Cover heißt ja trotzdem, dass du die Melodie irgendwo veränderst und Remix heißt, dass das Liedkrutsche nicht bestehen bleibt, oder? Also dass du die, den Gesang,
dass du vielleicht
und dann mit einem anderen
nochmal vielleicht digital aufwertest, einen anderen Beat vielleicht drunter legst, nochmal erweiterst von der Länge vielleicht.
Okay.
Ich denke auch, gibt ja im Hip-Hop-Bereich, da hast du ja oft diese Samples drin, aus auch alten Liedern. Weiß nicht, ob das auch schon als Remix dann gilt oder ob das eben auch mit dieser, die Definition, die du jetzt meinst, ob das da auch mit reinfallen würde. Wenn ich jetzt so ein Hip-Hop-Lied habe und dann der Refrain ist aber 1:1 mit einem Beat drunter, irgendein Oldie sozusagen.
Ich glaube, dann würde ich sagen, das ist es ist, glaube ich, ein Mix. Manchmal hast du wirklich Textpassagen, die so wie früher gesungen sind und manchmal ist alles so ein bisschen durcheinander gemischt, also ein Remix. Auf jeden Fall hat er gesagt, dass es ganz cool ist, dahingehend, dass die Leute oder auch die jüngeren Leute jetzt die alten Songs nochmal serviert bekommen. Also trotzdem darüber auf diese Songs kommen, auf die Originale kommen,
ja,
was natürlich cool ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite finde ich es übelst bescheuert, dass damit Geld verdient wird.
Also das ist das, was das findest du aber nur deswegen dann bescheuert, wenn du die alten Sachen kennst. Aber also cool ist es ja dann, wenn das Sachen sind, die dann schon fast verloren gehen. Wenn es dann, wenn du dann wirklich eine Generation nur noch hast, also eine Generation, die es kennt und aktiv gefeiert hat und das aber nicht so ins Rampenlicht gestellt hat, dass die jüngere Generation davon irgendwie was mitbekommen. Klassisches Beispiel gibt es jetzt auch bei den Filmen, weil die nackte Kanone wird ja neu gemacht. Hast du das mitgekriegt?
Ja! Also, oh nee, wie alt ist das bitte?
Dieses, 1988, glaube ich, kam der erste.
Aber also da muss
gibt's. Die waren super. Aber,
also
meine Lieblingsszene ist, glaube ich, wie der Bus mit den Gefängnisinsassen, gibt es einen Gefängnistransport und der Bus fällt eine Klippe hinunter und liegt dann völlig zerstört unten, überall ist Dampf und du hörst dann die Insassen schreien, ah, mein Arm, mein Bein, ah, mein Schnürsenkel ist offen.
Genau dein Humor.
Ja. Und auf jeden Fall, die Hauptrolle wird Liam Neeson spielen. Obi-Wan Kenobi und ansonsten derjenige, der immer irgendwelche Menschen rächen oder befreien muss mit Waffengewalt. Gar nicht wahr, Obi-Wan, Gott, wir müssen diesen Podcast löschen. Obi-Wan Kenobi, oh Gott. Leute, also wir haben ja heute schon sehr viel Nichtwissen präsentiert, aber diese Stelle, ich werde mich heute noch selbst geißeln dafür. Also das wird wirklich, also ich werde mir heute Schmerzen vom Allerfeinsten zufügen. Qui-Gon Jinn, ne, weißt doch jetzt.
So. Okay.
So, jetzt reden wir.
Ach, trotzdem nicht besser, weil jetzt habe ich das Bild von denen vor Augen und jetzt das in die nackte Kanone zu übertragen, ist schwierig. Ja. Okay. Also ich muss sagen, was ich erschreckend finde, ist der Abstand von dem Original zu dem Zeitpunkt, wo es nochmal aufgelegt wird.
Aber jetzt mach nicht den typischen Fehler, 1988, das ist sogar 12 Jahre her,
ja, klar.
Sondern rechnen.
Ja, stimmt. Du hast recht, es ist doch schon ganz schön lange her. Nein, aber ich meine, das heißt ja, dass es passieren kann, dass ich das noch dreimal neu, also zweimal, also jetzt kommt ja das erste Mal neu aufgelegt und dann, dass ich es noch zweimal
sehe. Ja, aber wie viele moderne Theateraufführungen, Neuauflagen gibt es wohl jedes Jahr, wenn man deutschlandweit alle Theater nimmt vom Faust?
Da fragst du mich jetzt.
Ja, viele bestimmt.
Ich wollte mal hingehen.
So. Und da schreit doch dann auch keiner, ist ja jetzt schon wieder, also, weil viele Inszenierungen werden ja doch nochmal abgeändert. Also es gibt natürlich klassische Varianten, die ganz nah am Original bleiben, aber du hast ja auch immer wieder Modernisierungen drin.
Ja, ja? Das stimmt,
und aber da schreit doch auch keiner, das ist doch jetzt schon wieder die Neuestauflage, das reicht doch jetzt auch mal.
Gut, aber Faust-Filme gibt es keine neuen.
Nee,
oder?
Also aber
das Theater ist ja noch was
anderes. Das stört mich, wenn immer Theater so ausgespielt wird, also anders. Wenn andere Kulturprodukte ausgespielt werden, dann heißt es immer, das Theater ist das höchste Gut und dann gibt es Abstufungen. Das finde ich nämlich nicht. Ich finde, das sind alles nebeneinander stehende Produkte.
Ich finde das also schwierig zu vergleichen. Klar, also im Russischen heißt Kinotheater. Aber ich finde, es hat halt...
Nee, ich will es ja gar nicht vergleichen.
Theater ist ja... Ja, aber ich meine, du hast ja gerade gemacht, dass es dann Neuauflagen von Faust gibt. Und du hast es verglichen damit, dass es Kinofilme neu aufgelegt gibt. Und ich finde immer, Theater hat noch irgendwie... Ist halt nicht so richtig zu vergleichen mit Kino, weil du einfach dort live performst.
Ja, trotzdem. Trotzdem ist es doch eine Inszenierung. Und warum sollst du einen Theaterstoff neu inszenieren dürfen, aber einen Filmstoff nicht? Wobei es ja auch einfach nur Geschichten sind, die erzählt werden.
Naja, ich meine, Theateraufführungen sind ja auch immer zeitlich begrenzt.
Ja.
So, das heißt, wenn du jetzt in dem einen Jahr, wo das aufgeführt wurde, nicht gegangen bist, dann musst du dann vielleicht dann jetzt, also 30 Jahre zu warten, dass du das nochmal sehen kannst,
ja.
Ist ja auch doof.
Kontexte ändern sich aber trotzdem. Also klar könnte ich mir jetzt die nackte Kanone einfach nochmal von 1988
das wirst du tun.
Die Fassung angucken. Ich sollte das machen.
Ja.
Aber trotzdem, wenn ein Remake gemacht wird, wird es ja auch immer in den modernen Kontext gehoben wahrscheinlich.
Aber das finde ich bei Faust ja ganz schlimm.
Ja.
Also es ist ja, wenn wir jetzt darüber reden, das ist ja so Neuauflagen, also Interpretation finde ich ja dann noch,
aber ist ja noch was ganz anderes. Kann aber ein Grund sein, warum eine Neuauflage vielleicht manchmal auch interessant sein kann. Vielleicht nicht immer sinnvoll, Aber interessant.
Ah, da kommen wir jetzt wieder an einen anderen Punkt, weil wir dann ja vielleicht wieder drüber reden, dass Sachen, die neu verfilmt werden, auf die jetzige Zeit angepasst werden, im Sinne von, was darfst du jetzt sagen, was hast du jetzt für gesellschaftliche Klischees oder Vorgaben, welche Filme sind zum Beispiel von früher nicht mehr tragbar, von dem, was wie dort geredet wird, über was dort geredet wird, was für Bilder vermittelt werden und,
und. Und auch da finde ich aber ganz cool, also nicht, dass man das Alte dann canceln muss, aber dass du dir sagst, okay, du nimmst die Grundidee, wir finden da jetzt mal bestimmt ein Beispiel, wo du dir sagst, das war damals aber schon, das würde man heute so nicht mehr produzieren. Da müssen wir jetzt mal ein Beispiel finden. Und den Kern raus.
Ich habe sofort an Disney-Film gedacht. Okay, ja, doch.
Aber Disney macht Disney macht ja genau das. Klar, da gibt es auch viel Kritik dran, weil es auch sehr viel, weil sie auch sehr viel Künstlichkeit erzeugen dann mit ihrer Diversität. Also sie schießen übers Ziel hinaus. Aber die Grundidee ist ja vielleicht, okay, wir haben hier diesen coolen Stoff, eine coole Geschichte, aber die Variante von damals ist eben nicht mehr modern, weil gewisse Gruppen sehr im Mittelpunkt stehen und andere vielleicht als weniger wichtig dargestellt werden. So, und dann sagt man, okay, wir wollen die Geschichte einfach nehmen, in einen modernen Kontext drücken und diese Gesellschaftsform, die wir heute ja ein bisschen feiern, wo wir viel Diversität auch bewusst in den Mittelpunkt stellen wollen, dass wir das einfach dann als Selbstverständlichkeit mit reinnehmen, das sozusagen als Schwäche ausmerzen, so dass wir es in einem modernen Kontext dann haben, sozusagen. Und
aber hast du eine Neuauflage von Disney gesehen bisher?
Keine in der Richtung. Also ich fand König der Löwen, aber das hat jetzt ganz andere Gründe.
Das habe ich ja nicht gehabt. Ich nicht
geguckt, ich den Dschungel fand ich. Geguckt. Ja, also König der Löwen fand ich schwach.
Ich fand auch Dschungelbuch richtig schlecht.
Ja.
Und ich habe nicht das Gefühl, dass es ein lohnendes Konzept ist.
Nee, glaube ich auch nicht.
Sagen könnte, okay,
das liegt aber, glaube ich, an der Umsetzung dann. Und aber vielleicht auch an den Originalfilmen, weil die sind ja wirklich. Also Dschungelbuch und König der Löwen sind meiner Meinung nach nicht gealtert. Du hast ja alles handgezeichnet. Das ist vielleicht jetzt nichts mehr, was man noch modern machen würde.
Ja.
Aber ich finde, dadurch ist es nicht schlechter. Also das ist dann eben einfach ein anderer Stil erstmal.
Ja. Aber es ist ja aber auch wieder wie so ein Generationending. Wenn ich jetzt so derzeitige Kinderserien anschaue, dann denke ich mir, also irgendwie habe ich so ästhetisch gesehen, finde ich, die Sachen, die ich damals geguckt habe, gefallen mir besser.
Du, so, aber, weißt du...
Also dieses Animierte und so, da hatte ich schon früher immer Probleme.
So, und jetzt... Wurde. Aber Daniel, jetzt guck mal bitte an, wie Extreme Dinosaurs gezeichnet war.
Herrlich.
Das habe ich ganz anders im Kopf. Du hast keine Ahnung, wie das aussieht.
Hey, ich habe davon... Warte mal, ich habe da schon YouTube-Videos gesehen und
so. Ja?
Es ist schon schlecht.
Auch. Das ist super schlecht. Und ich habe das aber nicht so gespeichert.
Aber die Extreme Dinosaurs habe ich ja auch nicht damals geguckt, wo ich klein war. Also das habe ich erst viel später geguckt. Als Teen oder sowas.
Quatsch, da kam das nicht mehr. Also das kam genau einmal. Das kam
immer mal. Das kam immer mal wieder.
Echt?
Ich glaube ja. Also die haben so, also manche Sachen, die auch schon abgelaufen waren, haben die ja immer mal in irgendwelche anderen Programme mit reingebracht. Später. Also dann halt zum so Füller
sagen.
Also das habe ich, glaube ich, nicht, ich habe es auch nie am Stück geguckt, sondern immer nur mal irgendwie reingesackt.
Also kennst du die
also ich rede jetzt über Gummibärenbande, über, ja, ich wollte tatsächlich auf YouTube Extreme Dinosaurs vollständig.
Wolltest du mal die Lore verstehen, ne, die dahinter steht.
Oder wie es, ich habe die Melodie
aber sofort
im Kopf.
Die Gargoyles.
Das habe ich geguckt.
Und da waren die Actionfiguren so geil, aber gut, egal, wir schweifen mal ab.
Aber die Action an sich war schlecht, also auch in...
Ah, der Merch
war schlecht.
Der Merch war einfach geil.
Das war richtig cool.
In die Müller-Drogerie gehen und da die ganzen Figuren angucken, das war geil. Oder was auch, gleiche Richtung, die, wie heißen die, also wo es um diese Mumien ging. Ich weiß nicht, ob das nur die Mummies hieß.
Ja, ich weiß, was ich meine. Die es dann verwandelt haben und dann
übelst
krasse, ja.
Und da hatte, Kumpel hatte alle, und die hatten diese, die hatten diese abnehmbare Rüstung.
Ja, genau.
Und das war alles so kleinteilig und konntest die dann, sahen die so Stadtmumienmäßig aus. Und dann, wenn die zu ihrer wahren Kämpfergestalt mutierten, hatten die dann so goldene Rüstungen an und so krasse Waffen. Alles mit so Tierthematik. Ja. Das hat ein Typ, sah aus wie eine Schlange, ne, von der Rüstung her. Muss ich kurz, Kindheitstrauma.
Oh Gott.
Und wollte das immer, wollte auch sowas haben. Und dass ich mal so eine Figur gekriegt habe, das war wirklich selten bis gar nicht. Hab die mir ganz oft ausgeliehen von einem Kumpel, den habe ich hier so zu Hause, ne?
Echt? Mhm. Okay, das ist
und, gut. Und dann hat meine Mutter sich einmal hinreißen lassen, so eine Figur zu kaufen, mhm. kam wieder und hat auch von diesen Mumien eine Figur geholt. Aber das war totaler Müll.
Das war die
Katze, weil das war,
die kleine.
Nee, es war halt nicht die Mumie mit abnehmbarer Rüstung, sondern Nein. es war die Mumie in ihrer Alltags... Die hatten ja. manchmal so Alltagsklamotten an. Mhm. Und du konntest mit der nichts tun, außer dass die ihr Gesicht so aufriss und dann sah die kurz ganz gruselig aus und dann ging das Gesicht wieder zu. Und dann habe mich dann trotzdem bedankt. Aber es war irgendwie...
Ist einfach.
Weil ich schon so da saß und mich gefreut habe. Heute kommt sie mit so einer Figur.
Hart.
Oh, es war hart.
Also ich weiß, dass ich sowas auch hatte und zwar von Extreme Dinosaurs, der diese Aerodactyl, der so laut schreien konnte. Und ich weiß nur, dass meine Mama gesagt hat, wie hässlich sie den findet.
Mhm.
Das tat immer weh. Ne? Immer wieder weh. Und den gibt es auch noch. Den habe ich letztens ja. ausgefragt. Den finde ich auch hässlich.
Ja.
Ganz ehrlich. Aber was ich richtig...
Also, die waren einfach nur Muskel. Die Dinger waren einfach nur... Ja. Das war einfach nur Muskel.
Ja, und Maul. Dann, der hatte so einen Flügel, den man so immer dran... Das war ja... Also, das war ja auch... Der hatte Flügel, die man immer dran klippen musste.
Mhm.
Also es hatte auch nichts damit zu tun, dass der das im Film irgendwie abnehmen konnte, diese Flügel. Die waren einfach
ja, stimmt. nur
von der Figur her.
Ja.
Warum auch immer.
Ich glaube, weil es da noch, die hatten ja auch so Technikmodule dran. Vielleicht konntest du dir noch was dazu kaufen, dass du dann eben so, so. Technikflügel dran gemacht hast.
Ah, okay. Das ist ein guter Punkt. Aber habe ich nicht gehabt. Also
ja.
es hat sich für mich nicht erschlossen.
Hast du nicht verstanden, aber.
Es ist solche, das ist ja einfach nur was, was, du hast eine Hervorhebung, die du irgendwo in so einen Spalt reinschieben musst. Und das nutzt sich ja mit der Zeit ab.
Mhm.
Das ist ja dann super nervig, wenn du spielst und dann fliegen dauernd diese Flügel ja. ab. Das ist die schlimmste Erfindung, die es gab. Also das hat mich richtig genervt. Und dann Turtles. Davon habe ich noch einige gehabt. Und da gab es auch Steigerungen. Das war so herrlich. Ich habe so diese so richtig ist überhaupt nicht detailliert gearbeiteten Figuren. Da konntest du hinten auf den Knopf drücken und dann hat bei dem einen hat sich dann hinten von der Augenbinde der Knoten gedreht. So, also könnte der fliegen damit. Das ist so richtig, hat überhaupt nichts damit zu tun.
Wie Tails von Sonic oder was?
Nee. Ja, genauso. Ja. Genauso. Und ich weiß nicht, was konnte bei dem anderen? Irgendwas war immer mit den Sachen. Du konntest da drauf drücken, dann haben die was gemacht. Also das war noch nicht mal diese.
Kamabanga.
Generation.
Ja. Also, das gab es nicht.
Nee. Also, und zumindest nicht bei mir. Auf jeden Fall, das war die Generation von Spielzeug, wo du dann die Beine einstellen konntest und die Arme mhm. einstellen konntest und den Kopf drehen konntest.
Also, das schon mit Kugelgelenken und so.
Nee, nur der Arm, der konnte sich dann sozusagen, der konnte rotieren.
Man hat das Gefühl, Kugelgelenke haben die dann ja später erfunden, ne?
Oh, aber was auch, jetzt kommen beim nächsten, das ist ja Bionicles. Was ich da von Lego Technik dann hatte, wo es da diese Funktion gab, dass du hinten am Rad drehen konntest, da hatte den Arm
ja,
und runter, hoch und runter. Aber das war so
könnte Holz lahm. Haben.
Ja, genau.
Das ist aus heutiger Sicht lahm, wenn das mit einer kindlichen Fantasie versehen wird, dann ist das.
Da habe ich gezaubert.
Dann ist das die Macht.
Gott, wenn ich überlege, wie viel ich davon hatte auch, ne? Also einmal.
Ja, weil du dir ja zusammenbauen konntest, so eine Mega-Bionicle.
Genau. 3 Stück zu einem. Und da habe ich. Ja, letztens dein Sohnemann damit begeistert,
ja.
ich das gesagt habe, da war ganz platt.
Ja.
Was? Nein. Ich doch.
Ja.
Aber ich habe die ganzen, da musstest du ja auch immer alle haben. Also du konntest sie nicht 3. Einfach nur haben, sondern du brauchst auch die Bedienungsanleitung, weil für den Großen die 3 dann natürlich auch.
Ja, bloß, also das ist ja jetzt keine Hürde mehr, weil die findest du alle als PDF.
Ja, das tatsächlich ist ziemlich cool.
So, jetzt sind wir abgekommen, ne, von den ganzen Remakes und so. Was ich noch, ich springe jetzt mal zurück.
Ja.
Wir waren beim Zeichenstil.
Ah ja, genau.
Und was ich bei diesen animierten Filmen, ich glaube, ein Grund für diese animierten Filme, König der Löwen, Dschungelbuch vielleicht auch, war, denke ich, die Leute, die das als Kind geliebt haben, abzuholen und denen eine real anmutende, vielleicht auch ein bisschen schwerere Variante zu geben, also die einfach die Erwachsene aussieht, damit die das nochmal mit Erwachsenenaugen genießen können. Aber ich glaube, das ging nach hinten los. Also ich glaube, das Bedürfnis ist gar nicht da.
Was ich mich gerade frage, weil du so sagst, mit wie es gezeichnet ist und real, wenn man es so vergleicht, Chip und Chap oder sowas und
jetzt
Paw Patrol. Oh,
aber von Chip und Chap gibt es ja
was?
Einen modernen, und ich glaube, der muss richtig gut sein. Ich habe den leider noch nicht geguckt. Gibt es ja einen modernen Film. Und der spielt genau damit, also dieser Film hat ganz viel Metaebene drin, wo einer von beiden nämlich 3D animiert ist. Das ist geil. Ich glaube alle modernen Figuren.
Okay.
Also müssen wir nochmal da gucken. Sind, glaube ich, modern. Nur einer ist in seiner 2D-Gestalt geblieben. Der hier, der mit der. Ja, ich weiß nicht, wer von beiden welcher ist, aber da gab doch Chip den einen, der so ein bisschen Indiana Jones-mäßig aussah.
Ja.
Und das war ja so ein bisschen der vernünftigere.
Das war, glaube ich, Chip. Ein anderer heißt Chip. Chip.
Gut, ja. Wie auch immer.
Ja, also,
und der ist ja so ein bisschen der vernünftigere.
Das legt mich jetzt fest.
Ja. Und dann spielen sie ja damit, dass sie. Der Film baut darauf aus, dass es eine Serie war, in der sie das gespielt haben.
Ja.
Und da, ne, und dann geht es quasi darum, so die Gruppe wieder zusammenzubringen und nochmal.
Das ist natürlich eine ziemlich witzige Idee.
Ja, also der muss auch gut gewesen sein. Ich glaube, den muss ich mir mal angucken.
Was ich mir jetzt frage, wenn das als handgezeichnet war, dann konnte ja, oder dann waren ja die ganzen Sachen alles ein bisschen langsamer. Also wenn du dir so Actionkämpfe und sowas anschaust, Beispiel Gargoyle, oder jetzt wenn Chip und Chap dann irgendwo eingebrochen sind und dann gab's, was weiß ich, Don Calzone, ist glaube ich die Böse.
Das ist eigentlich der geilste Name, ne?
Ja, definitiv. Für die Katze. und dann war das wahrscheinlich gar nicht, da war gar nicht so viel Action auf dem Bildschirm. Und wenn du es jetzt so siehst, da passiert ja übelst viel. Und ich frage mich, ob das, also wie sich das auf Kinder einfach auswirkt. So diese
Die denken laden, die denken und viel schneller mit.
Es gibt
Idee, das war
das ist positiv gedacht.
Es gibt Studien, es gibt auf jeden Fall mindestens eine Studie, die belegt, dass Kinder, die Actionspiele spielen, also jetzt bin ich bei Videospielen gerade, dass die ein besseres Sehvermögen haben, weil die mehr Details wahrnehmen. Weil die einfach gewohnt sind, auf viele kleine Dinge zu achten, wenn viel passiert auf dem Bildschirm. Und sie müssen aber da durchsteuern und irgendwas erreichen.
Das widerspricht sich doch komplett mit dem, was normal medizinisch gesagt wird. Also Sehvermögen wahrscheinlich nicht.
Nee,
weil
Moment.
Das wird ja schlechter.
Nee.
Durch die dauerhafte Belastung.
Also wir reden über zwei verschiedene Sachen.
Eben. Also ich meine, Sehvermögen, also ist ja.
Das eine ist, wie ich sagte gerade.
Okay, ja, die Sehkraft. Ja.
Ist das Kraft?
Ja, nee.
Ich glaube, es ist eher eine Art, Information zu verarbeiten.
Nee, du hast recht.
Also visuelle Reize verarbeiten können die besser, weil die mehr Details auf einmal wahrnehmen. Weil die das einfach gewohnt sind, auf viel mehr Dinge gleichzeitig zu achten.
Ja.
Was du meinst, ist ja Thema Kurzsichtigkeit, weil alles mit Bildschirm in einer gewissen Distanz ist, wodurch eben entsprechend die Netzhaut natürlich drunter leidet.
Genau, die Muskulatur ist ja auch, also das sozusagen, dieses immer wieder, also das wird ja auch gesagt, du sollst, wenn du eine halbe Stunde auf den Bildschirm geschaut hast, sollst du erstmal wieder in die Ferne schauen, damit du das bisschen auch holen kannst.
Genau, aber das ist ja aber kein Videospiel-spezifisches Problem, sondern das ist ja ein Abstandsproblem.
Ja.
Ja, genau.
Nee, okay, ja.
Ja, also das fiel mir nur gerade ein.
Okay, dass sie sozusagen mehr Details wahrnehmen in dem, was sie sehen. Interessant, ja. Das kann ich mir vorstellen, wenn du einfach. Der ist einfach bedichtet, du willst ja überall den Loot finden.
Naja, klar. Na, oder wenn du halt. Ja, gut, das ist halt, die Beispiele liegen auf der Hand, ne? Also, wenn auf dem Bildschirm viel passiert und du musst da irgendwie durchsteuern, du musst auf viele Sachen gleichzeitig achten, dann trainierst du das natürlich, ja.
Und Feinmotorik, würde ich sagen. Also, gerade so, was Controller angeht.
Ja, das kann sein.
Also, Maus und Tastatur natürlich auch, aber sozusagen, wie schnell kannst du dich koordinieren? Ja, ist ja auch immer was mit Koordination.
Aber lass mal jetzt, weil deine These war jetzt gerade, wenn auf dem Bildschirm schneller viele Dinge passieren, weil bei einem Film, einer Serie ist es ja ein bisschen was anderes, weil da musst du dich ja nicht bewusst damit auseinandersetzen. Du musst ja nicht aktiv werden und reagieren auf die Dinge, sondern sie passieren ja einfach. Da weiß ich natürlich nicht, ob der Effekt dann vergleichbar wäre. Das wäre jetzt mal interessant. Aber ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich so ist, dass wenn das handgezeichnet ist, weniger passiert.
Ich habe mich ja gefragt, wie viel, also klar, das wird dann wahrscheinlich detailreicher, wenn du es mit Hand zeichnen müsstest. Also du musst halt viel verändern immer.
Du wirst wahrscheinlich weniger verändern. Also weniger Bilder pro Sekunde wirst du auf jeden Fall haben.
Ja.
Weil du natürlich viel mehr zwischen, also du hast ja immer ein Startbild, ein Endbild und dazwischen wird es ja generiert, wenn du Sachen mit digitaler Technik produzierst. Das, was ja bei Handgezeichneten nicht so war. Da musstest du ja jeden Frame sozusagen selber zeichnen.
Ja.
Oder zumindest Hintergrund lag natürlich schon da, aber ja.
Aber gut, das stimmt. Du hast natürlich recht, wenn man es jetzt wirklich auffällt, wer sagt, okay, jetzt lässt man eine KI das. Also Lässt man eine KI das zeichnen, was weiß ich, Roboterarm, zeichnet das und sozusagen die Bilder, die, dass du es jetzt nicht mit Hand zeichnen müsstest, sondern gibst dann ein, okay, das, dann ist es wahrscheinlich wieder hinfällig, weil der natürlich die Frames natürlich hochbringen kann, dadurch, dass er ganz viele Bilder zeichnet, was kein normaler Mensch machen würde.
Mhm. Aber gilt das dann noch als handgezeichnetes, glaube ich? Also vielleicht gibt es da eine Definition im Film,
ja,
wo du dir das auf die Fahnen schreiben darfst und wo nicht.
Also es geht jetzt auch nur um das, was früher war,
ja,
um was jetzt ist und jetzt natürlich viel mehr Action auf einmal. Also mein Empfinden.
Wo auf jeden Fall weniger passiert, ist so Stop-Motion-Zeug.
Ja, das definitiv. Kann ich bestätigen, ich weiß nicht warum.
Ja, ja, ja. Und das ist auch richtig teuer, ne? Stop-Motion ist, glaube ich, die teuerste Art, das zu produzieren.
Echt?
Also habe ich mal irgendwo gehört, aber ich weiß nicht, ob es so vergleichbar ist mit allem. Wahrscheinlich mit so einer teuren Marvel-Produktion, CGI hier und da vielleicht nicht mehr, aber so generell verglichen mit anderen Sachen. Und das da gibt es ja jetzt, auf Netflix gibt es eine Pokémon-Serie, die Pokémon-Concierge. Da geht es um, es sind nur 4 Folgen und das auch komplett in Stop-Motion gemacht. Ja. Geht es um eine junge Frau, die anfängt, in einem Pokémon-Hotel zu arbeiten. Und dann werden so kleine Geschichten erzählt, ohne Kämpfen und alles. Ja. Einfach nur, wie Pokémon dorthin kommen und so kleine Probleme haben und es wird gelöst zusammen. Das ist alles Stop-Motion und das ist auch richtig langsam alles. Also da ist so eine richtig entspannte Urlaubsatmosphäre wird da vermittelt. Und ich glaube, deswegen passt auch das so gut zusammen. Also hättest du was mit Pokémon kämpfen, wäre das vielleicht gar nicht so gut umsetzbar. Obwohl ich natürlich sofort an Celebrity Deathmatch denken muss.
Mit Klet.
Ja.
Oh Gott, das war auch ganz grauenhaft.
Das war super, komm.
Das war eine Serie, die mich zutiefst
traumatisiert zurückgelassen
hat. Irgendwie. Das erste Mal dachte ich so, es war, glaube ich, das erste Mal, wo ich so diese Darstellung von Gewalt,
dachte
so,
ja,
was geht?
Genau.
Und das denke ich mir tatsächlich, also ich habe jetzt, irgendwie bin ich wieder auf Game of Thrones gekommen.
Mhm.
Und ich denke mir echt, was du mir empfohlen hast, The Invincible, diese Superhelden-Serie, wo in der ersten Folge einfach mal alle übelst abgeschlachtet werden.
Ja.
Aber wirklich, und wo ich wieder so, war fertig mit dieser Folge und dachte so, was geht ab?
Du hast aber nicht weitergeguckt, oder?
Nee. Ich weiß, das geht dann erstmal nicht mehr in dem Maße so darum, aber.
Also man muss ja,
krass, also.
Gut, warte, ich greife mal beide Punkte auf.
Mhm.
Also bei Celebrity Deathmatch gab es aber auch 2 Phasen in meiner Kindheit und Jugend.
Mhm.
Nämlich genau die. In der Kindheit habe ich das mal gesehen und es hat mich auch total traumatisiert erstmal. Mhm. Also das fand ich richtig krass.
Ja.
Aber als Jugendlicher habe ich eben diese ganzen Parodieaspekte noch mitverstanden, weil es war ja alles Prominente.
Ja.
Es wurden immer irgendwelche realen Probleme oder so Eigenheiten aufgegriffen und dort drin parodistisch einfach eingebaut.
Ja.
Und mit dem Wissen und natürlich, dass du auch anders umgehen kannst als Jugendlicher mit solchen Gewaltdarstellungen, fand ich das super lustig. Also, und das war noch die Zeit mit VHS, ich habe mir das aufgenommen. Ich habe mir meine Lieblingsfolgen aufgenommen und die auch regelmäßig geguckt. Das Beste war die Folge mit 2, oh Gott, nee, ich sollte es nicht erzählen, wenn ich die Namen nicht mehr zusammenbekomme. Ich weiß nicht, ob das die Folge war mit Britney Spears und Christina Aguilera im ersten Kampf waren. Dann kamen 2 Sitcom-Schauspieler, auf jeden Fall Raymond hieß der, glaube ich.
Raymond,
alle lieben Ray war die Serie dazu. Ja. Oh, wer war der andere?
King of Queens.
Nee, King of the Hill war das auch.
King of the Hill, sagt mir jetzt nichts. Aber da war ich und bin ja nicht so.
Und das letzte und der finale Kampf war Steve Irwin, also dieser australische Wildhüter, gegen Medusa.
Okay. Celebrities. das glaube ich, dass es mit dem Alter natürlich ein Punkt ist.
So, und was war jetzt das zweite? Das wollte ich jetzt unbedingt aufgreifen. Game of Thrones, dann hast du erzählt von The Invincible. Weil bei The Invincible diese Brutalität, das ist ähnlich wie bei The Boys schon fast. Diese beiden Serien bauen ja die Brutalität ganz bewusst ein, weil die beide das gleiche Grundkonzept haben. Die haben diese, obwohl Invincible würde ich mal eher nehmen für dieses Konzept, die bauen dir ein Comic-Universum, wo Superhelden existieren, mysteriöse Kräfte, Zauberei, Aliens, andere Planeten, aber alles natürlich mit unserer Welt, ne? Also erstmal so grundlegend aufgebaut, also typisch Amerika, ne, ist immer das Schauplatz von diesen Dingen. Aber die Figuren handeln alle völlig realistisch. Also das ist nicht wie ein Marvel-Comic, wo es dann, ne, alles in Rechtschaffen und idealistisch, und es gibt ganz klare Bösewichte, die ein eindeutiges Motiv haben, nämlich Zerstörung oder Macht.
Ja.
Sondern dort ist immer dieses Konzept, alle innerhalb dieser Irrenwelt agieren irgendwie realistisch. Halt unter der Prämisse, dass diese ganzen Dinge existieren.
Ja.
Und dadurch entstehen natürlich sehr brutale Situationen, weil einfach total skurrile Dinge geschehen, weil sehr viel Kräfte herrschen, die Menschen gar nicht kontrollieren können.
Ja.
Und damit wird dann auch immer bewusst gespielt, dass dann wirklich die Dinge auch grausam enden. Das ist ja bei The Boys dann ähnlich, wobei ich würde sagen, da sind die Menschen dann doch nochmal ein Stück verkommener als in der Realität. Also da ist da nochmal eine Schippe draufgelegt. Bei The Invincible wird wirklich drauf geachtet, dass die Personen auch möglichst grau bleiben, sage ich mal. Also nicht so extrem wie bei The Boys, wo die schon eher, würde ich sagen, alle irgendwie böse sind oder sehr sehr roh, sondern wo alle so einfach realistische Motive haben insgesamt. Ich habe die Serie auch nicht geguckt, aber ich habe ganz viele Comics davon gelesen, also bestimmt zwei Drittel von allen, die es da gibt. Krass. Mittlerweile. Das ist richtig cool, also
also das finde ich,
Kombination.
Mit Comics, in Comics gibt es ja diese, gibt es ja schon länger, also es gibt ja dann irgendwie dieses Blätter-Comics und sowas, das ist ja...
Also DC und Marvel sind auch brutal.
Ja, genau, also das glaube ich auch. Also ich habe, ich lese die jetzt nicht, also ich habe mir immer mal einen Kopf, was du mir dann mal, wo du es intensiv gelesen hast, eine Zeit lang, habe ich auch immer mal ein paar Comics reingeschaut. Und ich finde, aber das hat, also auch die Boys fand ich auch krass. Also das war...
Das ist dann schon, das ist dann schon drüber, so, ne?
Ja.
Das ist dann schon drüber, weil dann die Figuren auch zu überzeichnet sind einfach.
Ja. Ja. Und klar, ich meine, es soll realistisch dargestellt sein und, aber es ist halt auch immer, ja, also wie real soll Unterhaltung sein in dem Sinne, ne? Also ich meine, das ist ja irgendwo gehört, kommt dann ein Gewöhnungseffekt dazu. Und das finde ich ziemlich
abstoßend,
dass man sich so dran gewöhnt, okay, das ist jetzt...
Aber das ist ja genau der Punkt, weswegen die Sachen ja funktionieren, ist, dass es ja nicht normal ist, sondern das ist ja bewusst draufgesetzt. Ja, also das, wenn du so einen Invincible-Comic liest, der besteht ja auch nicht nur aus Brutalität, sondern wirklich nur an den Stellen, wo es auch real passieren würde, dass die Dinge einfach unschön werden.
Ja.
Damit wird auch nicht übertrieben. Und dann ist es ja auch ein Stilmittel. Und wenn es ein Stilmittel ist, heißt es ja automatisch auch, dass es nur dann angewandt wird, wenn es Sinn ergibt, innerhalb des Kontextes.
Ja, das stimmt auch wieder. Ja, also, ich muss sagen, wenn ich das jetzt auch so reflektiere, allgemein, wie viel Gewalt muss in Unterhaltung sein, und da muss ich mir auch an die eigene Nase fassen, bei mir zahlt es ja auch aus. Also ich konzentriere das ja auch sowas wie, jetzt, ich denke sofort an
Herr der Ringe. Dich ja auch als Mensch voran.
Nee, ne? nee, ich konsumiere genau auch diese Unterhaltungsmedien, wo auch Gewalt quasi als Unterhaltungsmittel genutzt wird. Und wenn es dann aber zu real wird, dann wird es mir unangenehm. Also es ist, muss man ja immer selbst sagen, das ist ja auch irgendwie Bullshit. So, von meiner Seite aus, dass man das so ein bisschen versucht zu trennen, nur weil es einem dann unangenehm wird in dem Moment, aber trotzdem, alles andere ist ja auch irgendwo, ich meine, es ist nur ein Ork, der da vielleicht abgestochen wird bei Herr der Ringe, aber im Endeffekt der Prozess oder wie ein Mensch abgestochen wird und wie ein Ork abgestochen wird, das würde sich nicht unterscheiden, normalerweise. So, und deswegen, das ist definitiv kritisch zu hinterfragen, finde ich.
Ja.
Weil, also auch
für mich ist immer interessant, dass Gewalt irgendwie seit Menschengedenken zur Unterhaltung dazugehört. Ne? Ja. Also auch ohne Medien waren ja öffentliche Hinrichtungen, Römer- und Gladiatorenkämpfe, sind jetzt nur manche Beispiele. Ja. Aber dann hast du ja auch einfach Kampfsport zum Beispiel, der ja auch irgendwie eine Form der Gewalt ist, die ja auch zur Unterhaltung konsumiert wird. Also weiß ich nicht, ob eine, ich glaube, das funktioniert gar nicht, dass du eine Gesellschaft hättest, wo Gewalt komplett auch aus dem Unterhaltungsprogramm ausgeklammert wäre. Irgendwie zieht es den Menschen dahin, ne? Also da so.
Wir führen ja auch immer Krieg, egal in welcher Epoche wir sind.
Also ich jetzt nicht, aber ja.
Das, der kommt zu dir. Nee, also das ist definitiv irgendwas, also finde ich auch krass, dass es, alle wollen immer Frieden, Und es wird immer viel plädiert da drauf und viel Politik gemacht, aber irgendwie hat es keine Generation bis jetzt geschafft, dass das nicht stattfindet.
Also die Prämisse ist schon falsch. Ich glaube, es wollen gar nicht alle Frieden. Also das ist gut, egal. Also
nee,
ich glaube, wenn du mal die Motive für heutige Kriege siehst, da gehören ja auch einfach Menschen dazu, die eben keinen Frieden wollen, sondern die irgendwas ganz Egoistisches durchsetzen möchten.
Ich denke nicht, dass es nur
den Frieden da noch nicht wichtig wäre.
Ja, denn das ist schon immer so.
Ja.
Das wäre mal, also, und ich meine, jedes Szenario, was ja irgendwo in Film, wenn wir jetzt wieder in die Unterhaltungsbranche gehen, in Film dargestellt wird, irgendwelche, was weiß ich, die Welt. Ich musste vorhin zum Beispiel, bevor ich herkommen bin, dachte ich, okay, wir reden vielleicht über, ein bisschen über KI.
Okay. Ne?
Und dann habe ich dran gedacht an den einen Film, ich weiß nicht, was, Vanilla Sky, wo das schon, nee, Minority Report, wo schon immer geschaut wurde, also wo, es so drei Medien gab, die immer gesagt haben, was weiß ich, der und der wird zu dem und dem Zeitpunkt seine Frau erschlagen. Und dann ist die Polizei ausgerückt und es war immer eine gewisse Zeitspanne vorher, konnten die das sagen, bevor das eingetreten ist. Und dann konnte die Polizei ausrücken, den Typen verhaften und einsperren. Und das
so wie so ein Klimakleber.
Wie so ein Klimakleber. Schöner Vergleich.
Ja.
Und es hat dann zum Schluss halt auch nicht hingehauen, dieses Konzept, ne? Weil dann ich habe das Gefühl, alle solche diese Welten, die da gebaut werden, die so friedliebend sind, immer wird, ist irgendwas, was dann auslöst, dass dann dieser Frieden wieder zerstört wird. Also es haben sich viele Leute Gedanken darüber gemacht, aber die sind alle zum Schluss gekommen, das gibt's nicht. Eine Welt nur mit Frieden.
Schade, ne?
Ja, ist schade.
Aber umso besser ja, wenn, ich meine, man kann es auch mal von der anderen Seite sehen, in wie vielen Ländern der Welt herrscht schon wie viel Zeit jetzt mittlerweile Frieden, was ja auch noch durchaus länger sein kann.
Ja.
Und wenn du dir mal anguckst, dass Europa noch nie so lange Friedensphase hatte wie jetzt, seit es Europa so in dem Sinne gibt,
ja,
kann man ja auch mal betonen und vielleicht als Perspektive aufmachen, dass das auch woanders entsprechend etabliert werden kann.
Ja, da muss ich denke ich jetzt daran, okay, in Europa ja, aber von Europa aus wird ja, also ich meine, stellvertretend wurden ja auch Gefechte geführt und. Also ich habe das Gefühl, dass das vielleicht einfach so ein bisschen nicht, also ein bisschen verschoben wurde auf andere Kontinente oder andere Länder.
Das ist jetzt sehr viel, also zu vielschichtig, weil wir uns da auch zu wenig auskennen. Trotzdem hast du Länder, würde ich jetzt behaupten, die keine Kriege geführt oder ausgelagert haben. Also es gibt Völker, die das können.
Ja. Ich wäre auch froh, würde ich sagen, dass wir.
Und ich würde nicht sagen, dass das unmöglich ist. Ich glaube, es gibt viele Faktoren, die sich da einfach noch ändern müssten weltweit.
Dann müssten wir bei der Bildung anfangen.
Ja, klar.
Mehr Geld in die Bildung investieren.
Das ist zumindest ein Baustein, ne?
Ja. Ich habe mich das schon immer mal gefragt, wie das sein müsste. Also was müsste man machen, damit sie alle vertragen? Also wie müsstest du erziehen quasi? Was müsste dann...
Sehr provokant von mir wäre jetzt auch, dass einfach Menschen über Religion hinwegkommen. Aber das ist zum Beispiel auch ein Aspekt, der wahrscheinlich sehr aneckt.
Ja.
Aber ich denke schon, also alles so Dinge, in die man sich so extremistisch hineinsteigern kann. Da kann eine Religion, das kann eine Sache sein. Ich glaube, die jetzt sehr häufig verwendet wird.
Ja.
Kann aber auch einfach eine Ideologie sein. Wenn du der Meinung bist, du musst eine Sache, so eine Idee durchsetzen, die du alleine glaubst und die du dann gegenüber einer Mehrheit mit Gewalt durchsetzen möchtest.
Ja, aber dann ist es ja schon wieder utopisch. Weil ich meine, eine Idee, also kannst du ja nicht unterbinden. Also
wir reden über zum Beispiel Flat Earth. Aber es geht doch genau, ich meine, das ist so demokratischer Gedanke jetzt. Eine Idee ist dann eine Idee, die du durchsetzen kannst, wenn du dafür, wenn die Idee so gut ist, dass du dafür eine Mehrheit durchsetzen, also eine Mehrheit gewinnen kannst. So. Und wenn die Idee das aber nicht erreichen kann, dann ist sie vielleicht einfach nicht die beste Idee in dem Sinne, weißt du? Das hat auch Schwächen, weil ich glaube, Nationalsozialismus war auch eine Idee, für die leider eine Mehrheit gewonnen wurde.
Ja, definitiv.
Allerdings war es halt eine Idee, die auf
eine Idee zu viel.
Die in einer weltweiten Region sehr stark war und dann natürlich von außen
Obwohl das jetzt nicht nur so regional.
Nee, stimmt schon.
Grenze auf Deutschland.
Nee, stimmt schon. Aber, also ich glaube, das ist schon mal so ein Punkt, ne? Mhm. Also, dass du das nicht hast. So krasse Ideologien. Mhm. Und Religion ist für mich ein Punkt.
Ja, und das
so, und dann brauchst du einen gewissen Grundwohlstand erstmal.
Mhm. Ja.
Und eine. Und eine Verteilung von Wohlstand, die nicht über ein gewisses Maß hinausgeht,
mhm.
weil Neid natürlich auch eine Sache sein kann. Also das, man vergleicht sich immer.
Mhm.
Und wenn du dann eine riesige Volksmasse hast oder eine riesige Menschenmasse, die viel, viel ärmer ist als eine gewisse Obrigkeit, das ist natürlich auch eine Sache, die zu Krieg und Gewalt führen kann.
Mhm. Aber jetzt ist die Frage, würde man zulassen, dass Leute trotzdem mehr besitzen können?
Ja, aber es muss halt alles. Also es gibt halt einfach Grenzen,
hm.
dass die Menschen ertragen können, so in der Masse.
Da muss ich an ein Video von Parabelritter denken, der mal das Ding mit der Schönheit oder
ja.
mit der Schönheitsideologie aufgebaut hat. Und dann kommen wir an einen Punkt, wo es schwierig wird. Was machst du mit den Leuten? Also die quasi gesellschaftlich als schön dargestellt sind und dadurch auch bewusst oder unbewusst bevorteilt werden.
Mhm. Na, der Schritt 1 wäre ein Bewusstsein schaffen, dass es diesen psychologischen Effekt gibt.
Das, ja, okay.
Das ist Schritt 1.
Aber trotzdem, ich sag mal, nur weil du weißt, dass es so ist, ist es trotzdem nicht so, dass du sofort
nicht sofort
kannst. Und ich glaube, das ist nicht der einzige Effekt. Also nicht der einzige Effekt, der diese so unbewusst so ein großes Ausmaß hat,
ja.
kann ich mir vorstellen.
Aber das spielt ja bei vielen Sachen eine Rolle. Mhm. Da fallen mir ja Studien ein von, weil die sind schon alt, mittlerweile, aber die Effekte werden vielleicht auch moderner sein, wo du zum Beispiel Bewerber hast, sei es für eine Wohnung, für einen Job, wenn ein ausländischer Name da steht, haben die einen Nachteil. Aber ja. ich glaube, das ist bei vielen noch ein unbewusster Effekt. Und wenn der Effekt dir klar ist, also wenn du das einfach weißt, dass du auch diesem Effekt unterliegst, dass du dann, wenn du jetzt eine Liste von Bewerbungen hast, da auch nochmal ganz anders rangehst. Dann denkst du dir vielleicht, okay, blende ich jetzt die Namen nochmal aus und guck mir den Rest nochmal genauer an. Also ich meine, den Effekt kannst du ja erstmal haben, das Wissen darüber. Das haben wir ja als Lehrer in der Bewertung auch. Wir wissen ja auch, dass wir gewissen Effekten unterliegen. Ne? Das geht ja auch
ja.
bei Sympathielos und beim Pygmalion-Effekt, den wir ja auch haben. Und das allein zu wissen, hilft ja auch manchmal, gewisse Bewertungen vielleicht nochmal ein zweites Mal zu überdenken. Ne?
Ja.
Also das
ja.
so. Und dann muss man halt gucken, ob man gesellschaftlich noch gewisse Maßnahmen ergreifen kann, um so ein bisschen Balancing zu erreichen.
Ja, okay, ja. Das ist eine schöne Idee. Wie nennen wir das denn? Die ganze Geschichte.
Das gibt keinen Namen.
Wir brauchen einen Namen dafür, für diese Idee.
weißt du was? Ich bin der Meinung, das ist einfach demokratisch. Also. Das ist einfach demokratisch, weil du immer mehr auf Gleichberechtigung hinarbeitest.
Ja.
Also und auf Interessen aller.
Ja. Ein ziemlich cooler Gedanke, finde ich, aber ich glaube, es ist super schwierig umzusetzen. Also, du hast halt so viele Schrauben, an denen du drehen müsstest und alles gleichzeitig.
Naja,
du müsstest Leute ja quasi, müsstest die Neugeborenen irgendwo nehmen.
Aber das ist doch bei allen Sachen so. Wir machen dir auch nichts auf einmal, aber es. Ich glaube, die Dinge verbessern sich schon, wenn sie richtig angegangen werden, Stück für Stück. Ich meine, Frauenrechte ist ja jetzt auch so. Ich meine, für uns ist jetzt schon selbstverständlich, aber immer noch nicht abgeschlossen, dass Männer und Frauen in allen Bereichen gleich dastehen. Aber trotzdem ist ja durch viel Bewusstseinsmachung immer mehr entstanden. Und wenn wir jetzt über so Übergangslösungen wie Frauenquoten und sowas nachdenken und diskutieren, sind das ja Dinge, die daraus erwachsen erstmal.
Ja, auf der anderen Seite haben wir dann wieder andere Richtungen, die genau das Gegenteil anstreben.
Genau.
Also da muss ich auch wieder sagen, und die dann auch erstarken quasi. Also wo man sagt, warum haben die so viel, warum kriegen die so viel Zuspruch?
Aber
wahrscheinlich nicht dafür,
nee.
Aber es ist trotzdem in ihrem Ideenpool, den sie oder ihren Plänen mit enthalten. Und ja, ich meine, gut, eine Partei wird immer irgendwas haben, wo du sagst, das gefällt mir nicht.
Ja.
Aber die anderen Sachen sind eigentlich so, wie ich es gerne haben möchte. Aber so was Grundlegendes und also auch eine Errungenschaft einfach oder viele Errungenschaften, so mit Füßen zu treten und dann zu sagen, naja gut, aber das, was da so ist, ist eigentlich so.
Aber da sind wir dann wieder bei Ideen, die dann auch nicht mehrheitsfähig sein werden, denke ich mal. Also so, also so archaische Vorstellungen, die viele Politiker der AfD vertreten, zum Beispiel, um es jetzt mal beim Namen zu nennen, die sind dann ja auch nicht mehr mehrheitsfähig. Also die Argumente sind einfach auch dafür nicht ausreichend. Und mit dem Vertrauen sollte dann die Demokratie schon rangehen. Also, dass du das einfach argumentativ entkräften kannst, mit dem Wissen, es gibt immer Anhänger von jeder Idee, also du kannst da nicht absolut alles überzeugen oder alle, alles klingt ganz schön abwertend, sorry. Aber trotzdem, die Mehrheit ja immer noch.
Ja, was ich mich dann halt frage, wenn jetzt, da gab es, glaube ich, von was war von ARD, glaube ich, einen Podcast, wo was wäre, wenn? Und die haben gesagt, okay, was wäre, wenn die jetzt einen schönen Gewinn, die AfD, was könnten die jetzt machen? Und eine Sache ist ja Bildung. Also Bildungspolitik ist ja eine Ländersache, könnten dann sagen, okay, Lehrplan wird geändert. Und dann finde ich es schon wieder kritisch, weil klar, das muss jetzt vielleicht nicht beschlossen werden, aber wenn du irgendwo über diese Schiene kommst, Rollenbild änderst oder also so wie das sozusagen, wie es vermittelt wird, dass das erstmal gestrichen wird oder dass du ein anderes dann irgendwo einbaust, was unterrichtet werden soll. Und ich meine, ich weiß nicht, welche Handhabe dann Lehrer haben. Das ist schwierig. Ja, was passiert dann? Also so auf diese Art und Weise, du müsstest es nicht über die, über, was weiß ich, im Bundestag regeln, dass das beschlossen wird, sondern du machst das halt auf Länderebene. Und
wir haben aber auch noch ein nationales Schulgesetz, dem sich ja die, mit den Bildungsstandards und allem Möglichen, dem sich ja die Länder auch wiederum unterordnen müssen. Also so ganz hilflos ist der Bund dann nicht.
Ich weiß nicht, in welchem, also da bin ich ja nicht tief genug drin, wie, welche Vorgaben es gibt, wie so ein Lehrplan aufgebaut wird oder wie schnell der auch geändert werden. Das muss ich ja auch sagen. Das ist ja jetzt nichts, was innerhalb von kürzester Zeit einfach über den Haufen geworfen werden kann. Ja. Kann ich mir nicht vorstellen. Also ich hoffe, dass es da
regulär... Du müsstest ja auch massig, um sowas durchzuziehen. Also stellen wir uns mal vor, eine AfD wäre jetzt in der Lage, wirklich den Lehrplan grundlegend zu ändern, um ihre Wertvorstellungen da zu verwurzeln.
Ja.
Du bräuchtest ja auch erstmal das Personal, das das dann umsetzt. Ja. Und wir haben ja schon, also wir haben ja erstens schon so keine Lehrer. Und zweitens wäre das ja ein riesiger Umstellungsprozess, der ja auch Zeit bräuchte, um darauf zu reagieren. Aber wie gesagt, also das, wir haben ja ein Schulgesetz drüber. Schulgesetz ist ja auch veränderlich. Also wenn man da was machen müsste, bin ich jetzt auch mal optimistisch, dass das dann auch passieren wird.
Ja.
Und von daher, aber ja, also den Gedanken habe ich mir auch schon oft gemacht. Was passiert, wenn dann dein Arbeitgeber als Kultusminister auch ein AfD-Politiker ist?
Ja.
Das hat schon einen komischen Touch. Also das ist schon, und das kann passieren hier in Sachsen. Also das ist jetzt nicht unwahrscheinlich. Frage wäre nur, die Frage wäre nicht nur, weil wenn, dann wären sie alleine an der Macht. Also das ist ja eigentlich die Option, die wir gerade in Sachsen vor allem haben.
Ja, was, das, was ich jetzt letztes gehört hatte, ist das jetzt, keine Brandmauer von seitens Sahavag.
Ja.
Ja, ich glaube, das Ding ist, wenn diese kleinen Splitterparteien, wenn du jetzt dann immer wieder kleine, neue kleine hast, die immer mehr Leute irgendwo, ich meine, die nehmen ja nicht nur von der AfD Leute weg, sondern auch von CDU, weil die sich jetzt zum Beispiel jetzt auch mehr Richtung rechts orientieren.
Aber da muss nicht, na klar. Aber eine Splitterpartei muss dann auch schon genug bieten. Also ich glaube nicht, dass es noch viel mehr werden können eigentlich. Weil die müssen ja noch genug bieten, dass ein Wähler sagt, die kommen dann auch rein. Weil ich glaube, die Hemmung, eine Partei zu wählen, von der du ganz sicher weißt, die wird es dann nicht in den Landtag schaffen, da ist schon eine große Hemmschwelle zu sagen, da setze ich meine Stimme, weil du hast schon das Gefühl, ein bisschen verschwendet jetzt eigentlich.
Ja, genau, dieses, man will, dass es irgendwie,
Da musst du schon genug Selbstvertrauen haben, dass die dann auch reinkommen. Ne? Ich meine, manche machen das, wenn ihnen der andere Pool nicht gefällt und dann sagen, okay, trotzdem möchte ich mich hier beteiligen oder du kannst ja auch eine kleine Partei dann einfach mit der Stimme unterstützen, weil die dann auf mehr Gelder zugreifen können, je nachdem, wie erfolgreich sie dann doch waren. Aber trotzdem, also noch mehr aufsplittern geht, glaube ich, gar nicht. Auch hier mit der Werteunion, ich glaube nicht, dass da noch was zu holen ist eigentlich. Ja. Dass die da jetzt auch nochmal so eine Kerbe reinschlagen, halte ich für unwahrscheinlich, dass da was bei rumkommt. Ja.
Naja. Wir werden es sehen. Es ist Ende diesen Jahres, glaube ich.
Herbst. September, glaube ich.
Geht's los. Und dann sind wir gespannt und hoffen aufs Beste, dass das Kreuz richtig gesetzt wird.
Ja.
Nicht bei der AfD.
Ja,
gut. Zeit schon wieder rum. Mensch, okay.
Haben wir jetzt noch irgendwelche losen Fäden, die wir aufgreifen müssen? Wir haben uns wieder ganz schön Es ist abbringen lassen von manchen Dingen.
Warte, ja. war jetzt noch irgendwas mit Disney Chip und Chat? Ja.
Sicherlich müssen wir noch ein bisschen aufpassen.
So, naja, gut. Also deswegen, ne Leute, zahlt die GZ. Ja.
Wir. Stimmt, da waren wir. Ja.
Lasst euch nicht verarschen von der Werbung.
Ja. Gut, Leute, wir hören uns.
Bis zum nächsten Mal.
Das waren eure Gänsefleisch-Brudis. Auf Wiedersehen.
Ciao, ciao.